gehören auch nicht zu den alteingesessenen Lichterstandern, aber man sieht dann auch Ohrenmärkler, die so eine Ohrenmarke haben, die gehören zu den alteingesessenen. Aber ich finde es gleich ein tolles Lied. Ich meine, es ist ein Kinderlied und es ist auch ein lustiges Lied, gerade auch mit der Hängebrücke, was es eben nicht gibt. Und das hat mir etwa ein Flatter gegeben. Also das Lied gut verdreht. Und ich habe gemerkt, was da auf meiner Ohrenmarke steht, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Im Neuen Testament, im dritten Kapitel vom Philipperbrief, Andreas hat es schon gesehen, schreibt uns der Apostel Paulus von seiner eigenen Ohrenmarke. Das ist ganz interessant. Er gibt so einen tiefen Einblick in seine Familiengeschichte. Er schreibt dann nämlich, ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt. Die nächste Folie kommt, keine Angst. Genau, da haben wir sie schon. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Also der Paulus sagt, hey, ich bin im Fall ein waschechter Israelit, also waschechter kann man gerne ziehen. Meine Ohrenmarke ist absolut lupenrein. Er sagt, ich bin ganz korrekt beschnitten worden am 8. Tag, das ist so im Gesetz. Das heißt, hey, seit meiner Geburt bin ich quasi, gehöre ich zum Volk Israel dazu. Seit meiner Geburt bin ich Israelit. Ich bin nicht später mal irgendwann dazugekommen, bin dann später mal beschnitten, sondern nein, seit der Geburt. Also ist nicht irgendwie später eingebürgert worden. Und er weiß sogar, zu welchem Stamm er gehört, nämlich zum Stamm Benjamin. Weil ein Haufen Leute in Israel, die haben gerne mal gewusst, zu welchem Stamm sie gehören. Weil Israel ist ja mal, Israeliten sind verschleppt worden, Babyloner sind gekommen, Assyrer sind gekommen, die sind verschleppt worden und dann irgendwie haben sie das Familienbüchli verloren, den Stammbaum verschüttet, die haben gerne mal gewusst, zum Teil ja, zu welchem Stamm gehören wir eigentlich. Nur noch ganz wenige haben das gewusst und er sagt, hey, ich gehöre im Fall zum Stamm Benjamin. Und Benjamin, das ist nicht irgendein Stamm, wir wissen, gell, der Benjamin ist quasi der Sohn von der Rahel, von der Lieblingsfrau von Jakob, also ist ganz eine besondere Frau, ganz ein besonderer Bub. Wir merken so der Josef-Geschichte, gell? Der Benjamin, auf der schaut man ganz besonders und es würde dem Vater das Herz brechen, wenn der auch noch wird, vorkommen wie der Josef. Also sehr ein besonderer Sohn von einer besonderen Frau. Und nachher merkt man so, zu seinem Stammesgebiet, gell? Der Josef sieht den Stammesgebiet verteilt. Benjamin kriegt Jerusalem, also die Hauptstadt, quasi ein Hauptstädtler, sehr prominent, sowie quasi von dort ein Residenzler. Und dann ist er der erste König vom Stamm Benjamin gekommen, nämlich der Saul. Und ich glaube, das ist auch die Inspiration für den Namen von Paulus, Paulus Saulus, wie man so hebräisch kann sagen. Und der Stamm Benjamin ist dann noch länger in Israel als alle anderen. Das Nordreich ist auch verschleppt worden, die 10 Stämme, nach Assyrien. Viele von denen wissen, um zu welchem Stamm gehören wir. Aber sie sind länger geblieben zusammen mit Juden, haben sich südlich gebildet, sind Gott treu geblieben, sind länger im Land geblieben, bis sie in Babylonien gekommen sind. Und auch im Exil sind sie tapfere Helden gewesen. Wir lesen die Geschichte von Mardochai im Esterbuch, das ist auch von Benjamin. Also sehr ein besonderer Stamm, auf der kann man wirklich stolz sein. Alle haben gesagt, wow, Stamm Benjamin, ja, das ist mal ein Stamm, das ist mal eine Abstammung, wirklich nicht schlecht. Und er sieht dann um, hey, ich bin ein Hebräer von Hebräer. Also nicht irgendwie meine Mama ist eine Griechin oder so etwas, sondern Hebräer von Hebräer, also rein rassig. Schauen wir mal die Ohrenmarken an. Und dort wollte ich auch damit sagen, ich kann übrigens auch Hebräisch. Lesen wir da auch in der Apostelgeschichte, er hat nicht nur Griechisch geredet, sondern auch Hebräisch, weil viele, die verschleppt worden sind, die nicht in Israel gewohnt haben, die haben nur noch Griechisch können, die haben gerne nur Hebräisch können. Aber er sagt, hey, Moment mal, ich kann Hebräisch, ich kann noch die Muttersprache. Und er sagt dann auch, ich habe zu den Pharisäern gehört, also zu den religiösen Eliten. Das sind maximal 6'000, die zu denen gehört haben. Und sie haben das Gesetz ganz besonders ernst genommen. Sie wollten alles richtig machen, jedes Gebot halten. Und sie haben oft diskutiert, wie machen wir es richtig. Sie haben zum Beispiel die Frage gehabt, ist denn ein Ei, das ein Huhn am Sabbat gelegt hat, ist das rein? Darf man das essen oder nicht? Weil das Huhn hat ja eigentlich dann geschafft am Sabbat. Es musste arbeiten, um ein Ei zu legen. Und was ist jetzt mit dem Ei? Sollen wir es fortschmeißen oder dürfen wir es essen? Also, wir merken, spannende Fragen. Wichtige Fragen. Darf man das Sabbat-Ei essen oder nicht? Was meinen ihr? Ist es korrekt oder nicht? Und so genau haben sie es genommen mit dem Gesetz. Also, alles haben sie durchdacht. Alles haben sie wirklich korrekt machen. Und fragst natürlich, ja warum präsentiert uns das Haus da seine Ohrenmarken? Mit der Bluffe da damit? Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir den ganzen Text mal im Zusammenhang lesen. Wir dürfen gerne eine Bibel zur Hand nehmen, wenn ihr eine findet, unter euren Stühlen. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, ab dem Vers 1, finden wir auf der Seite 882 mit dem Neuen Testament. Philipper 3, ab dem Vers 1. Ich hoffe, ihr habt eure Lesebrille da, es ist ein bisschen klein geschrieben. Philipper Kapitel 3, ab dem Vers 1, dort heißt: Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen. Ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Also ihr habt es gemerkt, in dem kurzen Abschnitt schreibt der Paulus 3-mal, nehmen euch in Acht. Also er schreibt da eine sehr ernste Warnung. 3-mal sagt er, hey, passen auf. Wir merken, es muss ihm total wichtig sein. Man hat den Eindruck, er kommt voll in Fahrt. Er fängt sogar an, seine Gegner zu beschimpfen, sie sogar zu beleidigen. Er sagt ihnen, hey, ihr seid unreine Hunde, ihr seid Unheilstifter und ihr seid Verstümmelte. Also er dreht wirklich dick auf. Für uns klingt das nicht ganz korrekt, gell? Wir würden unseren Kindern sagen, wo hast du die Wörter her? Von uns hast du das nicht. Das ist nicht so ganz politisch korrekt. Und wenn wir Hund hören, dann denken wir, gell, also ein richtig guter Wachhund, ein guter Schäferhund, sehr ein nützliches Tier. Und wir denken an einen herzigen Schoßhund. Aber Paulus, er denkt an einen wilden, streunenden Hund, der im Abfall sein Essen sucht. Und Hund ist bis jetzt im Nahen Osten ein schlimmes Schimpfwort. Also sag nie einem Araber, du Hund oder du Hundesohn. Das kennt nicht gut raus. Kein gutes Wort. Unheilstifter ist so ziemlich das Gegenteil von Glücksbringer und mit verstümmeltem Mund Paulus Männer, die kastriert sind, die einfach noch mehr abgeschnitten haben als bei der Schneidung. Und für Kenner vom Alten Testament hat er auch klar gemacht, hey, die, die kastriert sind, das steht im Alten Testament, die sollen gar nicht im Tempel Gottesdienst mitmachen dürfen. Also heftig, was der Paulus da loslässt, wie er da schimpft. Und fragt natürlich auch, warum ist er so hässig? Wer sind denn die streunenden Hunde, die Unheilstifter? Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, der Paulus erschimpft mit Leuten, die gesehen haben,
hey, jeder Christ, er muss sich auch noch beschneiden lassen, es fehlt ihm etwas, er muss sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Anscheinend hat es ihr Lehrer gegeben, die sind von Gemeinde zu Gemeinde, haben alle die Gemeinden besucht, haben alle Leute verrückt gemacht, haben ihnen gesagt, hey, super, dass ihr jetzt an Jesus glauben, das freut uns natürlich, aber das langt noch lange nicht. Ja, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, liebe Männer, dann habt ihr Pech, dann sind ihr nicht gerettet. Jeder Christ muss so beschnitten sein. Schauen wir mal, wie haben es Maria und Josef gemacht. Jesus war schon beschnitten gewesen. Ihr sollt euch beschneiden lassen, sonst nützt euch der ganze Glauben an Jesus nämlich gar nichts. Und der Paulus beschreibt die Irrlehre im Galaterbrief ein bisschen ausführlicher. Wenn ihr möchtet, dürft ihr so gerne mitlesen. Im Galaterbrief, dort schreibt er mehr von dem, dort ist er ein bisschen ausführlicher, beschreibt er, was die Leute eigentlich gedacht haben, wie die tickt haben. Im Galaterbrief, im 5. Kapitel steht es, die haben genau das gleiche Problem gehabt. Galater 5, ab dem Vers 1, heißt Freiheit durch Christus. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran, wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Text zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, denn die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und dich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Also man merkt so an dieser Stelle, Paulus ist irgendwie einfach hässig. Die Irrlehre macht ihn verrückt. Er wehrt sich ganz vehement gegen die falsche Rechnung, nämlich die Rechnung Jesus plus Beschneidung. Das gibt's heilen. Der Paulus sagt, hey, die Rechnung ist sowas von falsch. Das stimmt gar nicht. Jesus alleine genügt nämlich. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er hat am Kreuz alles gemacht. Darum seht ihr auch, es ist vollbracht. Und wer sich selber ganz Jesus anvertraut, der darf wissen, Jesus schenkt ihm ewiger Leben. Das braucht keinen Zusatz, keine Beschneidung. Wir merken es ja bei uns, das Thema Beschneidung nicht so aktuell. Man hört eher damit, dass man sich wehrt gegen Beschneidung vom Mann. Das ist sehr ein gutes Anliegen, aber niemand kommt zu mir und sagt, hey, wenn du dich nicht beschneiden lässt, gehörst du gar nicht zu Jesus. Ist mir noch nie begegnet. Aber es gibt andere falsche Rechnungen, die eben so falsch sind. Die Adventisten sagen zum Beispiel, hey, es ist heilsnotwendig, dass man den Sabbat feiert, also dass man Gottesdienst nicht am Sonntag hat, wie wir heute, sondern am Sabbat, das ist heilsnotwendig. Wenn du das nicht machst, dann bist du kein richtiger Christ. Dann bist du nicht gerettet. Und der Paulus sagt im 14. Kapitel vom Römerbrief, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Also für Paulus ist klar, hey, unsere Rettung, unser Heil, hängt nicht an einem bestimmten Tag, sondern einzig und allein an Jesus. Und dann gibt es auch andere falsche Rechnungen, ganz extreme Pfingstgemeinden, die sagen, hey, Gabe vom Zungenreden, die ist heilsnotwendig. Wer die Gabe vom Heiligen Geist nicht hat, ja, dann hat der Heilige Geist nicht. Weil wenn du den Heiligen Geist hättest, dann hättest du die Gabe, dann könntest du in Zungen reden. Das ist so eine spezielle Gebetssprache, die der Heilige Geist dir schenkt. Aber weil du das eben nicht hast, sagt es mir, du hast den Heiligen Geist nicht, also bist du gar nicht gerettet. Wir merken noch da die falsche Rechnung. Jesus, schon gut, glaube an Jesus, aber du brauchst schon noch Zungenrede. Und wenn du das nicht hast, dann stimmt etwas mit dir, dann bist du gar nicht gerettet. Aber da ganz spannend, der Paulus redet auch über Zungenrede. Ich glaube, das ist eine von den Gaben, die der Heilige Geist tatsächlich schenken möchte. Und er schreibt der Korinther, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also Paulus sieht, hey, es gibt 9 verschiedene Gaben, wo der Heilige Geist am Schenken hat. Und darum verstand ich nicht, wie man darauf kommt, jeder sollte die ohne Gabe vom Zungenreden haben. Und der Paulus schreibt es ja dann, es wird vom Heiligen Geist ab, jedem ganz anders. Zungenreden ist nicht heilsnotwendig, sagt der Paulus, sondern ist einfach ein Geschenk. Eines von 9 Geschenken, die der Heilige Geist am schenken kann. Und trotzdem lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ja, habe ich so. Super, aber es braucht noch etwas. Jesus und noch irgendetwas, der Sabbat oder die Zungenrede oder irgendwas, dann kann es noch vorsichtig sein, weil meistens geht dann die Rechnung nur aus. Meistens gibt es dann ganz eine krumme Rechnung. Und wenn wir uns ohne die offizielle Lehre der katholischen Kirche anschauen, wir schauen uns mal die Rechnung an, merken wir, hey, dann wird es nochmal komplizierter. Also ganz einfach gesehen, geht es um Jesus. Dann geht es aber auch noch darum, dass du ein Zeugen getauft wirst. Es geht um Kommunion, es geht um Firmung, es geht um gute Werke, es geht um die letzte Ölung. Und dann gibt es auch noch den Rosenkranz, es gibt noch die Eucharistie, es gibt das Gebet auf Maria, es gibt die Beichte, es gibt die Heiligen und und. Und wenn man alles zusammenzählt, ja, dem ist man aber gleich noch nicht ganz sicher, ob man denn wirklich gerettet ist. Könnte sein, dass man nochmal sein Weg führt zur Erläuterung, ist dann noch nicht ganz so sicher. Und die Frage ist natürlich, ja, was würde der Paulus zu dieser komplizierten Rechnung sagen? Ich glaube, er würde, ich weiß nicht, ob er noch schlimmere Schimpfwörter kennt hat, ich glaube, es würde ihn total heftig machen. Das hätte er gesagt, hey, Jesus ist super, ach, du brauchst eine Waffe, das und das. Er sagt, nein, hören auf mit dieser komplizierten Rechnerei. Und er präsentiert uns seine eigene Rechnung. Schon ganz spannend, er präsentiert seine Ohrenmarke. Er sagt, hey, sag mal, auf mich. Ich bin beschnitten worden. Ich bin ein Israelit. Ich bin ein Benjaminiter. Ich bin Hebräer. Ich bin Pharisäer gewesen. Ich bin ein Eiferer gewesen. Sie haben wirklich Vollgas eingesetzt. Ich habe nicht tadellos gelebt. Und schlussendlich zählt er jetzt alles zusammen. Und kommt jetzt zu einem ganz anderen Schluss. Und ich glaube, er präsentiert das, um seinen Gegner zu sagen, die haben vielleicht gedacht, ja gut, Paulus, gell? du hast das nicht drauf. Du bist nur eifersüchtig auf uns. Darum, weil du eben nicht beschnitten bist, weil du gar nicht dazugehörst, bist du eifersüchtig auf uns. Und das Wetter ist so gegen uns, aber Paulus sagt ihnen, nein, überhaupt nicht so. Schau mal meine Ohrenmarken an, wenn jemand Grund hätte zum Stolzen drauf, dann wär's ich. Aber jetzt schau mal die Rechnung an. Eigentlich super Stammbau, super Ohrenmarke, aber schlussendlich sagt der Paulus, all das hat mir nur Verlust eingebracht. Unterm Strich gibt es kein positives Ergebnis. Man kann das irgendwie komisch gerne mal addiert und hat am Schluss einen Verlust. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So sieht meine Buchhaltung aus. Nein. Zum Glück muss ich nur die Jungscher-Buchhaltung machen. Gell? So ähnlich ist es gelaufen wie die Jungscher-Buchhaltung vor 30 Jahren. Aber wenn zeige Leute gefunden, wo das besser kommt. So rechnet der Paulus und sagt, hey, alles zusammen addiert. Super Ohrenmarke, alles. Aber schlussendlich ist es nur Verlust. Und es ist sogar noch drastischer. Eigentlich ist es nur Müll. Und auf gut Deutsch, gell, wörtlich übersetzt hat er, es ist alles nur ein Scheiß. Es ist alles wertlos. Es ist alles nur Müll. Es ist alles nur Verlust. In der Pause habe ich gemerkt, hey, all das hat mich weiter und weiter weg von Jesus geführt. Es hat mich nicht näher zu Jesus gebracht. Es hat mich in eine falsche Sicherheit gebracht. Ich habe gedacht, ja, ich habe ein tadelloses Leben. Eigentlich müsste Gott mit mir zufrieden sein. Ich bin so ein guter Mensch. Ich bin super. Er ist so selbstgerecht und selbstzufrieden geworden. Und er hat gedacht, gell, ich mache Gott einen Gefallen, wenn ich alle Christen verfolge. Er ist so auf einer falschen Spur, dass er sieht, hey, das alles hat mich nicht zu Jesus gebracht, sondern weiter weg von ihm. Das ist alles nur Müll. Es ist nur Verlust. Ich bin mir sehr, wenn wir den Paulus früher ein Kind hätten, ich glaube, wir wären beeindruckt gewesen und denken, mal, also der kommt jetzt wirklich draus im Alten Testament. Was der alles weiß, was der alles zu erzählen hat, das ist sehr beeindruckend. Wie der sich auskennt in den alten Schriften, das ist wirklich beeindruckend. Wie der Hebräisch kann und wie der auch kann reden und argumentieren. Sehr ein beeindruckender Mann und wie der lebt. Er ist wirklich ein guter Mensch. Er tut niemandem etwas leid, das ist beeindruckend. Wirklich. Ich glaube, wir wären beeindruckt von ihm. Wir hätten den Eindruck, wow, hey, so ein guter Mensch. Ich glaube, das passiert uns bis heute. Wir lassen uns sehr schnell beeindrucken und fühlen, ja, das ist also wirklich ein guter Mensch. Er ist immer so nett und freundlich. Er bremst auch für Tier. Für jeden Igel haltet er an. Er ist ein Klimaschützer. Er lebt jetzt vegan. Und er glaubt bestimmt auch irgendwie an Gott. Aber der Paul würde sagen, hey, Freunde, schauen wir mal die Rechnung an. Ohne Jesus. Hey, das ist alles nur Müll. Es tut mir leid. Ohne Jesus bringt ihm das gar nichts. Es bringt ihn nicht näher zu Jesus, sondern im Gegenteil. Es schafft ihn. Es macht ihn höchst selbstgerecht, selbstzufrieden. Und es macht ihn immun für die Botschaft von Jesus. Und der Paulus sagt, hey, dabei wäre es so wichtig, er wird Jesus kennenlernen. Es ist so dringend wichtig. Auch wenn sie selber so gut aussucht, es nützt ihm letztlich nichts. In der Endabrechnung merken wir, es ist nur Verlust. Es ist nichts Positives, was dabei rauskommt. Paulus würde sagen, hey, die Leute brauchen dringend Jesus. Und er würde sagen, hey, super, das Live on Stage nach Vaduz kommt. Er wäre der Erste, der einladen würde. Und ich glaube, es geht einfach darum, Menschen die Augen zu öffnen für ihre Verlustrechnung. Menschen ins Nachdenken bringen. Hey, was addierst du da eigentlich zusammen? Was ist dir eigentlich wichtig? Es geht darum, dass Menschen erkennen, dass sie brauchen vor allem in erster Linie Jesus. Es geht darum, dass Menschen aufhören, sich den Himmel zusammen zu addieren mit irgendwelchen Ritualen und guten Werken. Und darum ist es so ganz wichtig, einen neuen Blick zu kriegen, auch mit unserer Nachbarschaft, auch hinter die Kulissen zu schauen, auch wenn alles super aussieht und alles ist gut und toll, zu merken, hey, was addieren sie eigentlich zusammen und was kommt eigentlich dabei aus. Und es ist so gut, dass wir jetzt schon von Anfang an beten für Life on Stage, für die Leute unserer Nachbarschaft, für die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, für die Leute, die mit uns im Verein sind. Und dass wir sie wirklich auch einladen für Live on Stage. Die Frage ist natürlich auch für uns, ja, wie sieht eigentlich unsere Rechnung aus? Kann es sein, dass sich auch bei uns, wenn man so etwas wie Selbstgerechtigkeit oder Selbstfriedenheit einschleicht, wir denken vielleicht, ja, also eigentlich bin ich doch ein guter Christ, also ich habe mich taufen lassen, dann bin ich Mitglied geworden in der Gemeinde, ich bin jedes Mal dabei, wenn es Abendmahl gibt, ich habe ein grosses Bibelwissen, und ich bin auch immer dabei in der Gebetsstunde. Ich gehe Geld spenden, ich arbeite mit und manchmal habe ich sogar ein frommes T-Shirt an. Also sensationell. Und das ist alles gut. Das ist auch gar nicht falsch. Das ist nicht falsch, um dich taufen zu lassen. Ich habe das Gold richtig gemacht. Letzten Sonntag ist schon nicht falsch zum Beten. Falsch ist nur die Selbstgerechtigkeit, die Selbstzufriedenheit. Unsere Einbildung, hey, eigentlich sind wir auch ganz gute Christen. Weil die stolze Haltung, die führt uns nicht näher zu Jesus, sondern weiter weg. Weil wenn wir das alles zusammen addieren, merken wir ja, ich bin zufrieden. Zufrieden mit mir. Und was brauche ich denn jetzt von Jesus? Es läuft ja gut, meine Rechnung stimmt. Aber Paul sagt ganz anders, denkt. Und am Ende vom Abschnitt präsentiert er nochmal eine neue Rechnung. Er schreibt den Philipper und sagt, hey, was ihm jetzt ganz besonders wichtig ist. Er rechnet und rechnet. Und er sieht, denn Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leibe teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Also der Paulus präsentiert es hier, da seine persönliche Gewinnliste, seine neue Rechnung. Wir merken, alles, was in der Ohrenmark hat er rausgeschmissen. Er erzählt nichts mehr von Beschneidung und Hebräer von Hebräer und seine Reinrassigkeit. All das interessiert ihn nun, sondern er sagt, hey, schau meine neue Rechnung an. Er sieht alles andere. Die ganze Ohrenmark, das kannst du vergessen. Alles ist nur noch Müll. Und Jesus ist so unüberbietbar gross, sagt er, ich würde nur noch verlieren, wenn ich etwas anderes in meine Rechnung einbauen würde. Die Frage uns ist, wie sieht unsere Gewinnrechnung aus? Was ist uns wichtig? Für wer oder für was lebe ich? Und was ist mein Ziel? Was ist mein tiefster Wunsch? Und der Paulus sagt, hey, ich möchte einfach Jesus immer besser kennenlernen. Das ist ganz spannend, das Wort kennenlernen. Kommt schon ganz am Anfang von der Bibel vor, es steht dort, sie haben einander erkannt. Es geht da um Geschlechtsverkehr. Also sehr ein intimes Wort. Paulus sagt, hey, so möchte ich Jesus kennenlernen. Ich möchte ihn wirklich ganz nach sein. Ich möchte mehr von Jesus. Ich möchte ihn so kennenlernen. Ganz, ganz eine intime Gemeinschaft möchte ich haben mit Jesus. Ich möchte aber auch erleben, wie seine Auferstehungskraft in mir aktiv ist. Ich möchte aber spüren von dieser Auferstehungskraft und möchte ihm ähnlicher werden. Sogar denen, wenn es heißt, dass ich muss auf etwas verzichten, dass ich muss leiden. Was für ein Wunsch von Paulus. Ich gebe uns gerne einen Moment Zeit, einfach über die persönliche Gewinnrechnung und über den Wunsch von Paulus nachzudenken. Und ich schließe die Zeit ab mit einem Gebet.